Landwirtschaft ist nach wie vor einer, ich sage mal, der schönste Beruf, weil man jeden Tag eine andere Situation, eine andere Herausforderung vor sich hat. Also wir sind effektiv in der landwirtschaftlichen Produktion. Das ist man in weiten Teilen der Welt nicht. Wir sind in Deutschland Spitzenreiter, wenn wir uns über Tierwohl unterhalten. Ich sag mal, das müsste heute schon, wenn es dem Standard entspricht, müsste ein Kilo Hack irgendwo die 10, 12 Euro kosten.
Sachsen-Anhalt ist ein Agrarland. Felder, Wiesen und Wälder, soweit das Auge reicht, von der Altmark bis in den Burgenlandkreis. Heute geht's im Wahllokal um die Situation der Bauern. Es geht um Windparks, Subventionen und Tierwohl. Mein Name ist Stefan B. Westphal.
Und natürlich lasse ich den Stefan das Thema nicht alleine beackern. Ich bin auch wieder mit am Start, Anna Petersen. So, und damit wieder herzlich willkommen in unserem Wahllokal. Wir sind natürlich nicht alleine. Wir haben einen Gast bei uns. Einen Frühaufsteher, denn er ist Landwirt. Olaf Feuerborn, herzlich willkommen. Herr Feuerborn, Sie sind seit 2016 Präsident des Landesbauernverbandes in Sachsen-Anhalt, haben auch selber einen Betrieb in Kosa bei Köthen mit Ackerbau, Hühnerhaltung und auch noch Direktvermarktung mit obendrauf. Und sind, so viel Transparenz wollen wir gleich vorwegschieben, auch kommunalpolitisch aktiv, nämlich als CDU-Mann. Und das muss ich ablesen, sonst komme ich hier noch durcheinander bei so vielen Ämtern, wie Sie besetzen und belegen. Sie sind Ortsbürgermeister in Posig seit 2013 und Mitglied des Landtages seit 2021, wenn ich richtig liege. Sie treten aber auch wieder an für den Ortschaftsrat in Posig, den Stadtrat in Stadt Südliches Anhalt und Kreistag Anhalt-Bitterfeld.
Jawohl.
Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das haben Sie richtig zusammengefasst.
Wow, schön, dass Sie noch Zeit für uns gefunden haben.
Ja.
Vielleicht einmal weg, damit wir das mal entsprechend einordnen können. Wie viele Landwirte vertreten Sie hier und heute für uns?
Also wir vertreten rund über den Bauernverband Sachsen-Anhalt rund 2400 Landwirte.
2400, das klingt erstmal nach einer ganzen Masse.
4000 gibt es insgesamt landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen-Anhalt und ja.
Höfe sterben, gibt's das dann tatsächlich oder ist das ein Gerücht?
Nein, es gibt ein Höfe sterben. Das kann man jetzt in Sachsen-Anhalt, wenn ich Ihnen die Statistik der Betriebe zeige, dann haben wir eigentlich mehr Betriebe seit 2010. Das hängt aber daran, dass viele Landeigentümer sich überlegt haben, ich kann meine Fläche auch selber bewirtschaften im Nebenerwerb, dass sie ihren Betrieb wieder selbstständig bewirtschaften. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch ein Höfe sterben. Gerade die Haupterwerbsbetriebe, die davon leben, nur von der Landwirtschaft leben, haben aufgrund der politischen Situation, aber auch der wirtschaftlichen Situation der letzten Jahre, wo die Auflagen für die Betriebe immer höher geworden sind. Wir haben Restriktionen gekriegt durch die Düngeverordnung. Wir haben Restriktionen gekriegt beim Einsatz von Pflanzenschutz. Also wir haben nicht nur die natürlichen Ertragsfaktoren, die auf die Landwirtschaft einwirken durch das Wetter, sondern wir haben im Moment auch politischen Einfluss. Das macht es dann für Betriebe besonders schwierig, wenn sie dann auch noch ertraglich in die Situation kommen, dass sie nicht wissen, na, welches Wetter kriegen wir dieses Jahr und kann ich mit den eingesetzten Produktionsmitteln Kosten auch noch mit dem Ernteerlös, kann ich die damit noch decken. So, und das ist für einige Betriebe, kommt man dann an die Grenzen und dann kommen sie in die Situation, dass sie aufgeben müssen und in den Großteil der Situation ist es so, dass die Nachbarbetriebe eventuell die Chance haben, aber wir hören auch immer wieder, dass eben Investoren kommen, wenn so ein Betrieb größer ist. Wir haben ja in Sachsen-Anhalt auch noch größere Agrargenossenschaften, GmbHs und Aktiengesellschaften. Wenn so ein Betrieb in Schieflage kommt oder aber auch aus Generationsfrage in die Situation kommt, wie geht's denn im Betrieb weiter? Weil keine Nachfolge im Betrieb generiert werden kann, dann stehen so Betriebe manchmal vor der Aufgabe und sagen, wie können wir den Betrieb in die Zukunft führen? Geht meistens dann nur noch über den Verkauf eines solchen Betriebes und dann kommen auch Investoren zum Zuge.
Prinzip Wachse oder Weiche? Kann man das so kurz zusammenfassen?
So könnte man es kurz zusammenfassen, aber es ist nicht ganz, ganz richtig, sondern es hat hier auch etwas ganz einfach mit den Gesetzmäßigkeiten zu tun gehabt. Wenn man 1990 mit 5 oder 6 Betrieben oder Landwirten zusammen gesagt hat, wir wollen unsere Agrarindustrie weiterführen, wir gehen gemeinsam nach vorne und machen das, dann haben sie nicht darüber nachgedacht, was ist denn in 30 Jahren, sondern sie haben erstmal angepackt und haben den Betrieb nach vorne gebracht, haben ihn über die Jahre entwickelt und in den Jahren hat natürlich auch das Betriebsvermögen zugenommen, sodass das gar nicht so einfach ist, so einen Betrieb für die Zukunft und für die Generationenfolge dann auch vorzubereiten. Das hätte man schon 10 Jahre vorbereiten müssen, um so eine Betriebsnachfolge dann auch zu organisieren. Wer das nicht gemacht hat, dann wird das auf einmal sehr eng, wenn man auf einmal jeder von den Gesellschaftern oder GbR-Partnern irgendwo im Rentenalter ist oder kurz davor und man überlegt sich dann, wird es eng. Dann wird es schwierig, das vorzubereiten und dann bleibt nachher nur noch die Möglichkeit, entweder alle oder keiner.
Wie nimmt man denn auch so einfach Nachwuchslandwirte? Oder ist das inzwischen kein attraktiver Posten oder keine attraktive
Doch,
Option?
Doch, die Landwirtschaft ist nach wie vor einer, ich sage mal, der schönste Beruf, weil man jeden Tag eine andere Situation, eine andere Herausforderung vor sich hat. Auch wenn über den Jahresverlauf die Arbeiten relativ gleich aussehen. Aber das Wetter zwingt einen, jeden Tag andere Entscheidungen zu treffen. Und auch die betriebliche Situation, auch wenn sie mit Tieren zusammen sind, auch jeden Tag ist da eine neue Herausforderung. Also von daher ist das einer der schönsten Berufe, weil sie mit sehr vielen Berufen eigentlich auch im Handwerklichen zusammenkommen. Sie müssen sich als Landwirt immer selber helfen können. Ob es heute der Computer ist, ob es die Wasserleitung ist, die Sie reparieren müssen, ob es ein Kabel ist, was Sie reparieren müssen oder Holzarbeiten oder auch mal mit Metall arbeiten. Also Sie kommen mit ziemlich vielen Berufen in Berührung. Von daher ist es nach wie vor der schönste Beruf. Die Schwierigkeit, die die Landwirtschaft hat, ist wie in allen anderen Berufen auch, dass wir eigentlich einen demografischen Wandel haben, dass wir immer weniger Jugendliche haben, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und deswegen buhlen natürlich alle Berufssparten darum, junge Leute gerade für ihren Beruf zu begeistern. Und das ist natürlich schwierig. Wenn man in der Landwirtschaft im ländlichen Raum ist, dann braucht man auch Leute aus dem ländlichen Raum, die sich damit schon inhaltlich so ein bisschen beschäftigt haben, sagen, das würde ich auch gerne machen. Die Schwierigkeit für junge Leute ist dann, wenn es darum geht, will ich Gesellschafter eines solchen Betriebes werden, will so einen Gesellschaftsanteil übernehmen, dann wird es finanziell schwierig, weil sie das heute so einfach nicht finanzieren können. Dann müssen sie schon ein großes Sparbuch haben. Das haben die wenigsten. Aber es gibt ja die Möglichkeiten. Wir haben auch heute noch Agrargenossenschaften, die heute wirtschaften. Und da gibt es für junge Leute immer schnell die Möglichkeit, dass man auf so einen Genossenschaftsanteil, den kann sich jeder leisten, dann kann ich in so einem Betrieb Genossenschaftsmitglied werden und habe dann auch die Chance, nach oben aufzusteigen und auch in die Betriebsleitung zu kommen.
Sie sagen, einer der schönsten Berufe überhaupt und trotzdem herrscht ja Unzufriedenheit. Sie sind selber auch auf der Straße unterwegs gewesen. Viele Landwirte haben an ihrer Seite protestiert in den vergangenen Monaten. Mögen Sie uns noch mal einmal ganz kurz zusammenfassen, wofür denn eigentlich?
Ja, also das hat sich über Jahre hinweg aufgebaut. Wir haben eine Düngeverordnung, wir haben Restriktionen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Wird vorgeschrieben, wie weit wir heute vom Graben wegbleiben. Laut Düngeverordnung haben wir eine extra Maßgabe, 5 Meter. Dann kommt die Wasserrahmenrichtlinie der EU, die sagt aber 10 Meter musst du wegbleiben. Also du hast heute sehr viele Restriktionen auf gesetzlicher Seite, wo du morgens erstmal überlegst, muss, wenn du aufstehst, wenn ich heute eigentlich die Kartoffeln pflanzen will oder Pflanzenschutz oder Dünger ausbringen will, darf ich das heute überhaupt oder welche Vorschrift muss ich einhalten? Und das macht es eben sehr schwierig heute für die Landwirtschaft überhaupt noch einen Tag mit Arbeit zu verbringen, mit der eigentlichen Arbeit, die man mit Freude machen möchte. Wenn ich aber vorher gucken muss, muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwas falsch mache, was gesetzlich verboten ist oder wo ich irgendeine Verordnung nicht einhalte oder wie auch immer, dann wird das schwierig. Das ist also nicht der Kernpunkt der landwirtschaftlichen Arbeit. Das heißt also, wir haben eine überbordende Bürokratie. Und gerade was uns dann im Dezember auf die Straße gebracht hat, das war die Situation durch die Belastung. Wir haben seit 23 eine neue europäische Agrarpolitik, eine neue Förderperiode, die angefangen hat. Das heißt, man hat der Landwirtschaft gesagt, wenn ihr öffentliches Geld kriegt, als Ausgleichszahlung wollen wir dafür auch öffentliche Leistungen haben. Aber das hat man so übertrieben, dass die Landwirte viele Dinge nicht mehr erfüllen können und dadurch auch nicht mehr in der Lage sind, die vollen Mittel, die Europa zur Verfügung stellen, dass die Landwirte sie auch beantragen und auch für ihren Betrieb tatsächlich als Einkommen mit nutzen können. Wir verlieren ungefähr, wir haben bis 2023 haben wir der Europäischen Union 260 Euro pro Hektar an Ausgleichszahlungen bekommen. Für die Jahre ab 23, also jetzt im Dezember 23, haben wir das erste Mal 90 Euro pro Hektar weniger bekommen. Das ist ein Drittel weniger. Das ist unheimlich viel Geld für die landwirtschaftlichen Betriebe, gerade hier in den neuen Bundesländern. Und dann kam die Bundesregierung dazu und hat sich aufgrund der Haushaltssituation überlegt, wo können wir Einsparungen treffen, und hat gesagt, wir wollen also auch noch die Subventionen für die Landwirtschaft zurückfahren, weil sie ja klimaschädlich sind, gerade für Agrardiesel. Wenn man Diesel einsetzt, der ist klimaschädlich, ist nicht CO2-neutral. Also nehmen wir mal die klimaschädlichen Subventionen noch weg. Und das war eigentlich das Fass zum Überlaufen, weil uns war zugesichert worden vor der Bundestagslegislatur, also im Koalitionsvertrag, dass man die Agrardieselbeihilfe oder die Steuerrückvergütung für den Agrardiesel und auch die Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft nicht anfassen wird. Und das war so ein sogenannter Wortbruch. Und das hat dazu geführt, dass die Landwirte bundesweit auf die Straße gegangen sind. Aber es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, die auf die Straße ging. Wir haben sehr viele Mittelständler, die auch über die überbordende Bürokratie, die in den letzten Jahren auf uns zugekommen ist, dass sie ganz einfach sagten, also es ist genug, wir kommen nicht mehr weiter, durch die Bundesregierung, die dann auch immer noch die Bevormundung in den Mund legt, was wir alles nicht mehr tun dürfen. Beispiel ist das Heizungsgesetz. Wenn man uns als Hauseigentümern sagen will, ihr dürft jetzt nicht mehr mit Holz heizen oder mit Öl oder Gas und ihr müsst bis dann und dann umbauen, das ist also eine Bevormundung, wo das Fass zum Überlaufen gekommen ist für viele in der Bevölkerung und das eben auch in der Landwirtschaft.
Jetzt haben Sie vorhin gerade gesagt, es gibt da Verordnungen, wie weit ich vom Graben weg sein muss. Wer prüft das denn? Was würde denn jetzt passieren, wenn Sie da einen Meter zu nah dran sind? Kommt dann Ursula von der Leyen mit dem Zollstock und misst das nach, oder?
Nein, aber es gibt Behörden wie unsere unteren Naturschutzbehörden in den Landkreisen. Es gibt auch die Ämter für Landwirtschaft. Ja, so, und jeder guckt, passt da ganz genau auf. Man kann sofort sehen, wenn jemand, ich sage jetzt mal, mit dem Pflanzenschutzspritze zu nah an den Graben gefahren ist oder beim Ausbringen von Gärresten, wenn man zu nah an den Graben gekommen ist, kann man alles sehen. Es gibt aber auch heute genug Bürger, die draußen aufpassen. Was macht die Landwirtschaft? Der ist da zu nah an den Graben gefahren oder wenn er nachts mit der Pflanzenschutzspritze unterwegs ist, was macht er denn da? Der Bürger weiß ja nicht mehr, denn wir nachts mit der Pflanzenschutzspritze unterwegs sind, dass wir eigentlich etwas Gutes tun. Wir haben weniger Verdunstung. Wir sorgen dafür, dass auch wirklich die Pflanzenschutzmittel, weil wir keinen Wind haben in der Regel nachts, dass sie wirklich unten appliziert werden können. Das hat auch schon Hintergründe. Und deswegen sind viele Leute, die da schon aufpassen, und dann kommen diese Restriktionen auf die unteren Naturschutzbehörden zu. Die müssen dann kontrollieren, wenn so ein Hinweis kommt. Wenn sie feststellen, dass der Landwirt da irgendetwas Verbotenes gemacht hat, dann wird das auch geahndet.
Und das heißt Strafzahlungen?
Das heißt dann auch Strafen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, weil wir ja über die Europäische Union Ausgleichszahlungen kriegen, heißt das auch immer gleich, wenn da ein Fehler begangen worden ist, dann wird auch gleich noch bei der Europäischen Union angezeigt, aha, der hält sich nicht an die Spielregeln, der muss noch eine zusätzliche Strafe kriegen. Dann kriegt man also über Jahre hinweg einen Abzug der Ausgleichszahlungen bei der Europäischen Union.
Habe ich Sie da jetzt vorhin richtig verstanden? Wenn man jetzt mal ganz kurz sich das statistisch anschaut, sind wir bei 45% Agrarsubventionen aller Gelder, die nach Deutschland fließen, von der EU aus. Und das sind nicht unbedingt zu wenig, sondern schlicht Gelder, die an zu hohe Auflagen und zu viel Bürokratie geknüpft sind.
Richtig.
Okay.
Genau.
Noch eine Zahl, die ich gesehen bzw. gelesen habe, erst heute Vormittag. Viele Betriebe leben tatsächlich zu 50% von EU-Subventionen. Hand aufs Herz, ist das noch gesund?
Nein, das ist nicht gesund, aber wir müssen uns überlegen, was wir in Europa wollen. Wenn wir die Ernährung sichern wollen, dann müssen wir selber Nahrungsmittel produzieren. Wenn wir Sie nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen vermarkten wollen, dann müssten die Preise doppelt und dreifach so hoch sein. Das wäre aber auch für den Verbraucher dann ein Griff in die Tasche. Wir geben im Durchschnitt 11%, glaube ich, für Nahrungsmittel in Deutschland aus und weniger. In anderen EU-Ländern sind wir teilweise bei 15-20%, die man für Nahrungsmittel ausgibt. Also man muss immer gucken, was möchte ich damit erreichen. Und wenn wir in Europa da sagen, wir wollen eigentlich dafür, dass unsere Bürger in Europa auch Urlaub machen können, dann müssen wir die Lebensmittel so günstig wie möglich halten. Und deswegen müssen wir die Landwirtschaft finanziell mit Ausgleichszahlungen unterstützen. Das muss man wissen. Also ich sage jetzt mal, wir könnten auch sagen, wir können ganz auf Landwirtschaft verzichten in Deutschland. Wir kaufen uns die Lebensmittel auf dem Weltmarkt zu. Im Moment sind die Weltmarktpreise günstiger, wie wir sie hier produzieren könnten. Das wäre eigentlich der logische Schritt. Aber wollen wir uns in die Abhängigkeit tatsächlich begeben? Ich glaube, das wäre nicht zielführend.
Das haben wir jetzt zum Beispiel bei anderen Gütern wie Gas etc. gesehen, was dann passieren kann.
Und das hinzu kommt noch, dass wir, auch wenn wir die letzten Jahre Trockenheit hatten, immer noch ein Gunststandort sind. Wir können mit dem vorhandenen Wasser, was zur Verfügung steht, sehr gut landwirtschaftliche Produkte produzieren. Also wir sind effektiv in der landwirtschaftlichen Produktion. Das ist man in weiten Teilen der Welt nicht. Deswegen muss man auch dafür sorgen, dass in Europa weiter intensiv Landwirtschaft betrieben werden kann, um die Ernährung für die Weltbevölkerung auch sicherstellen zu können auf Zukunft.
Wie gehen Sie dann damit um, wenn sich Parteien in ihr Wahlprogramm schreiben, auch bei EU, bei Bund, mehr oder weniger sämtliche Subventionen zu kürzen? Haben die dann einfach nicht drüber nachgedacht oder ist das dann Populismus?
Also ich glaube, das ist Populismus. Man muss da, wie gesagt, weiter ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe ja gesagt, wir können sicherlich sagen, wir brauchen hier in Europa keine Landwirtschaft mehr, dann schaffen wir sie ab, aber dann sind wir abhängig von woanders. Und wenn die Ausgleichszahlungen für die Landwirtschaft nicht mehr kommen, ist die Produktion in Deutschland oder auch in weiten Teilen Europas einfach nicht mehr kostenmäßig tragbar.
Wie kommt das bei den Bauern an, wenn die gleichen Parteien im Januar sagen, liebe Bauern, wir stehen an eurer Seite?
Ja, das ist, muss sich jeder Landwirt hinterfragen. Ne? Er muss wissen, wovon lebe ich oder welche Einkommenssituation habe ich. Und dann muss er selbst entscheiden, wo er sein Kreuz bei der Wahl macht. Ich glaube, das kann nicht Ziel und Zweck sein, auch wenn man einfache Antworten manchmal kriegt, aber man muss sie hinterfragen, muss hinterdenken, was hängt da für mich ganz einfach von ab oder für uns in Deutschland und Europa.
Jetzt haben wir über Europa ein bisschen gesprochen. Jetzt wissen wir, Sie sind ja auch kommunal aktiv. Auch die Kommunalwahl steht an. Und wir haben ja am Anfang über Ihre vielfältigen Positionen gesprochen. Sie sind der Präsident des Landesbauernverbands. Böse Zungen würden jetzt sagen, der Cheflobbyist der Bauern. Sie sitzen im Landtag, Sie sitzen im, beziehungsweise Sie sind der Ortsbürgermeister. Kommen Sie da nicht selber manchmal in einen Interessenkonflikt?
Also das ist manchmal schon so, dass man dort abwägen muss, wie verhalte ich mich. Und es ist, wird mir auch von manchen Landwirten vorgeworfen, du kannst dich nicht so richtig für uns in die Bresche werfen. Das mag, ist manchmal sicherlich richtig, aber es ist schon so, dass wir, A, bin ich nicht alleine im Bauernverband. Es gibt also Dinge, wo ich dann sagen kann, das sage ich jetzt als Person besser nicht, aber dafür habe ich Kollegen, die das sehr gut machen können. Und wir haben ja auch Bauernverbände, auch andere Organisationen, wo wir uns dann absprechen. Ich sage also, ich werde mich in dieser Aussage, kann ich so nicht treffen, aber sie ist richtig und sie muss gemacht werden und dann spricht man sich ab. Und ich habe auch Vizepräsidenten im Bauernverband und Kreisvorsitzende, die diese Aufgaben alle gerne übernehmen. Und solange man mir im Bauernverband das Vertrauen ausspricht und sagt, jawohl, mit deinen Positionen können wir auch etwas Positives für uns Bauern in der Landespolitik oder auch auf kommunaler Ebene erreichen, solange das der Fall ist, würde ich das gerne so tun. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn jemand kommt und sagt, ich kann das besser als Bauernpräsident, dann bin ich der Letzte, der sagt, lass uns nicht darüber reden. Aber letztendlich müssen es die Mitglieder des Verbandes entscheiden und das ist dann die entscheidende Frage, wie wir das in Zukunft gestalten.
Jetzt Blickwinkel Bauernverband, wie sieht's aus dem politischen Blickwinkel aus? Gibt es da auch Parteifreunde, die sagen, Mensch, boah, Feuerborn, ist das so günstig oder ist das da gar kein Thema?
Nein, also in der Partei muss ich ganz einfach sagen, ich habe es gleich zu Anfang der Legislaturperiode gefragt, könnte da sein Zielkonflikt sein, aber wir haben zum Beispiel in der CDU-Fraktion ja auch noch den Handwerkskammerpräsidenten aus Halle mit in der Fraktion. Und man hat mir gleich gesagt, nein, das ist eigentlich, trauen wir dir das zu, dass du das entsprechend auch so dann mit umgehen kannst. Und da stehen wir voll hinter dir und wir sind froh, wenn wir die Expertise der Landwirtschaft und auch aus dem Lobbyismus heraus auch kriegen, um die andere Seite zu kennen.
Wenn ich mich an 21 erinnere, in diesen vielen der aufgestellten Schattenkabinetts stand beim Minister für Landwirtschaft Olaf Feuerborn. Warum ist das am Ende nicht geworden?
Also das waren keine Fragen, die an mich herangetragen worden sind. Da kann ich nichts zu sagen. Das ist immer die Politik, die dann in den oberen Etagen nachher ihre Entscheidungen trifft. Aber diese Frage ist an mich so nicht herangetragen worden. Also von daher waren das vielleicht Spekulationen am Rande. Und da muss man jetzt einfach...
Hätten Sie sich gefreut, wenn man gefragt hatte?
Also ich sag's ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt wäre es nicht gut gewesen, weil ich auch erstmal in diesen politischen Alltag habe reinwachsen müssen, der den Landtag betrifft. Ich glaube, es ist ganz gut so, wie es im Moment gelaufen ist.
Das klingt aber fast nach einer Bewerbung für 26.
Ja, warten wir es ab.
Kommunale Politik. Wir hatten hier vor ein paar Wochen, die Folge könnt ihr gerne noch nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Vertreter der LENA hier, der Landesenergieagentur, mit dem wir über auch Energie der Zukunft gesprochen haben und der uns auch sagte, Sachsen-Anhalt bräuchte eigentlich, um sein Ziel zu erreichen, 2% der Fläche mit erneuerbaren Energie auszustatten, ungefähr doppelt so viele Windräder, Solarparks etc., wie wir jetzt haben. Um das mal ganz grob zusammenzufassen, in der Folge sprechen wir da viel detaillierter drüber. Aber wenn wir ehrlich sind, ein Großteil davon wird ja aus landwirtschaftlicher Nutzfläche gewonnen. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, also es ist schon so, dass wir das mit einem weinenden und teilweise auch mit einem lachenden Auge begleiten, weil wir ganz einfach sagen, da ist man auf die landwirtschaftliche Fläche angewiesen, wo wir, auch wenn wir so Windräder tatsächlich auf unseren Flächen stehen haben oder vielleicht Photovoltaikanlagen, dann ist dort auch ein höheres Einkommen mitzuerzielen wie mit der landwirtschaftlichen Produktion, sodass wir unsere Betriebe damit auch einkommensmäßig ein bisschen absichern können. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich ganz klar sage, wenn der Gesetzgeber, und wir haben es mitbekommen in den letzten Jahren seit der Ukraine-Krise, wir haben das Gas nicht, wir haben keine Gasvorkommen in Deutschland und wir wollen von der Braunkohle weg. Mit welcher Energie wollen wir uns denn in Zukunft versorgen? Bei dem Energiehunger, den wir alle haben. Alles wird, ich denke, sage nur mal, wir wollen alle E-Autos zukünftig fahren. Da muss auch der Strom irgendwo herkommen. Also müssen wir auch dafür sorgen, dass wir irgendwo Energie herkriegen. Und im Moment sehe ich da wirklich nur erneuerbare Energien, die da helfen können. Und da muss man den bunten Mix sehen, den wir im ländlichen Raum zur Verfügung stellen können. Das ist angefangen von der Biogasenergie. Die ist zwar eine recht teure, aber sie ist zumindest Grundlage. Sie ist jeden Tag da, zu jeder Tageszeit und nicht vom Wind oder von der Sonne abhängig. Dann haben wir die Windenergieanlagen, die zwar da stehen und sie stören einen im Landschaftsbild, vollkommen richtig. Da müssen wir uns auch dran gewöhnen. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Wir haben ja schon mehrere irgendwo stehen. Und wo ich nicht so von überzeugt bin, dass wir unbedingt Freiflächen Photovoltaik auf die Felder bringen, die große Flächen versiegeln oder zumindest bedecken. Das kann ich mir vorstellen, da wo die landwirtschaftliche Produktion nicht so gut ist oder wo wir schlechtere Flächen haben. Da kann ich mir das gut vorstellen, aber es muss auch in einem gewissen Rahmen bleiben. Aber ein gewisses Portfolio, das können wir als Landwirtschaft oder als ländliche Region zur Verfügung stellen. Das sollten wir auch nutzen, um uns aber auch selber davon den Profit zu verschaffen. Ich bin nicht dafür, dass irgendwelche Investoren von außen kommen, hier Windparks bauen. Das haben wir Anfang der 90er Jahre erlebt. Das wollen wir nicht. Also ich bin jemand, der sagt, nein, wer die Flächen von uns zur Verfügung gestellt kriegt, dann müssen wir erst gucken, dass die Bevölkerung vor Ort auch den Nutzen davon hat. Dass wir den Strom selber dafür nutzen können, dass wir aber auch vielleicht mit dem Strom Wärme produzieren und uns Nahwärmenetze in die Dörfer bauen. Da sind wir im südlichen Anhalt jetzt dabei, das zu initiieren. Da stehe ich voll dahinter. Das ist jetzt für den Flächeneigentümer nicht gerade der beste wirtschaftliche Erfolg, weil er nicht die Summen geboten kriegt, die ein Investor ihm bietet, wenn er die Fläche pachten kann. Mir geht es darum, dass der Bürger vor Ort auch davon profitiert und wir uns hier selber autark versorgen können. Das muss immer das Ziel sein, Wertschöpfung hier vor Ort zu behalten. Dafür sind wir immer offen und stehen noch zur Verfügung.
Gelingt das dann schon in den meisten Fällen?
Nein, also das ist noch ein breites Feld, was wir abdecken müssen. Ich sage mal, viele Landwirte, die hier vor Ort wohnen und hier leben, die sorgen auch dafür und sehen das ein und sagen, die Wertschöpfung muss hier bleiben. Und gerade im südlichen Anhalt, wo wir diese Nahwärmenetze auch in die Dörfer bauen wollen, wo wir jetzt mit anfangen, steht das im Vordergrund, dass wir gesagt haben, wenn hier zusätzlicher Ausbau hinkommt, dann erstmal für uns selber hier vor Ort.
Und bevor ihr, liebe Podcast-Hörer, jetzt anfangt, während der Autofahrt zu googeln, wo das südliche Anhalt liegt, das ist also ja südlich von Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, so zwischen Köthen und Bitterfeld, könnte man jetzt grob sagen. Zürbig kommt dann als nächstgrößere Stadt.
Ja, erstreckt sich die Stadt südliches Anhalt von Quellendorf im Groben bis nach Kröpzig. Also der südliche Teil von Köthen, das ist eigentlich die Stadt südliches Anhalt.
Jawohl. Okay, gut. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Windparks. Also stört so ein Windrad auf dem Acker jetzt nicht wirklich? Oder sagen Sie, boah, wenn mir da jetzt einer 15er Dinger hinhaut, muss ich A auf Fläche verzichten und muss B auch natürlich rundherum fahren?
Ja, also das können wir heute alles einrichten, drumherum zu fahren. Es stört einen mehr im Landschaftsbild, im Auge. Aber daran kann man sich gewöhnen, wenn man weiß, es ist mein Strom, der da produziert wird, ne? Der für uns im Dorf dafür sorgt, dass wir jeden Tag Strom haben. Dann ist das eine ganz andere Sichtweise, als wenn ich weiß, da stehen die Windräder, keiner hat was davon. Und der Eigentümer oder die Erlöse wandern auch noch in andere Regionen, in andere Bundesländer ab. Das ist nicht das Ziel, das wir damit verfolgen.
Das würde ja jetzt aber im Umkehrschluss bedeuten, dass diese ganzen Windparks etc. zum Beispiel auch von den regionalen oder lokalen Stadtwerken zum Beispiel gebaut werden müssten.
Richtig, ganz genau. Also das muss man natürlich auf den Weg bringen. Das hat auch etwas mit Finanzierungsfragen zu tun, aber mittlerweile sind wir mit den Banken auch so weit im Gespräch, dass wir die entsprechenden Unterstützung kriegen können. Wir brauchen natürlich Profis, die sich auch damit auskennen, wie man Nahwärmenetze baut, wie man das entsprechend auf den Weg bringt. Da braucht man schon Hilfe von außen, aber wir müssen dafür sorgen, dass die Wertschöpfung und Wertschätzung eigentlich hier vor Ort stattfindet.
Trotzdem, das haben wir auch in der Folge mit der Lena, mit der Landesagentur, Energieagentur diskutiert, regt sich ja immer wieder Widerstand, wenn so ein Windrad gebaut werden soll in den Gemeinderäten. Es gibt aber auch bei landwirtschaftlichen Fragen oft Gegenwind. Also zum Beispiel, wenn irgendwo eine Mastanlage gebaut werden soll. Oder ich erinnere mich an den Schlachthof, der bei Bernburg mal entstehen sollte, wo den ja Bürgerproteste dann verhindert haben. Würden Sie jetzt als Ortsbürgermeister damit umgehen, wenn eigentlich was entstehen soll in dem Ort, aber sich sofort Bürgerproteste formieren und sagen, das wollen wir hier nicht haben?
Also ich sag mal, diese Situation hatten wir ja, gerade wenn es um jetzt weiteren Energieausbau geht, Windenergieanlagen, die dann zusätzlich kommen. Wenn der Bürger nicht weiß, dass da auch Geld für ihn übrig bleibt oder er davon profitiert, dann wird er immer dagegen sein, weil es ihn im Bild stört, weil er sich nicht mitgenommen fühlt. Wenn ich ihn aber von Anfang an mitnehme und sage, wir versuchen hier für die Region Wertschöpfung entsprechend zu generieren. Du sollst deine eigene Wärme, die du garantiert kriegst, über Nahwärmenetz, du brauchst dann keine eigene Heizanlage mehr. Und du hast vielleicht auch die Möglichkeit, den Strom aus der eigenen Windkraftanlage hier für dich selber nutzen zu können und du hast einen kalkulierbaren Strompreis, dann ist das eine andere Akzeptanz und ich nehme die Bürger anders mit. Das ist immer die Herausforderung, die wir dabei haben. Ich kann nachvollziehen, dass man sich dort durchaus aufregt, weil wir haben in der Vergangenheit sehr viele Windräder hier stehen gehabt. Da hat die Kommune nichts von gehabt und der Bürger vor Ort auch nicht. Wir haben nur die Dinger da stehen sehen, haben vielleicht Lärmbelästigung gehabt, Schattenwurfbelästigung gehabt. Das hat auch eine Wirkung auf den Menschen, der dort lebt. Deswegen hat man die Abstände dann nachher verändert zur Wohnbebauung, so dass man es akzeptieren kann.
Das ist die Argumentation für die Energie. Aber wie sieht es zum Beispiel aus bei einem Schlachthof?
Ja, auch das, da muss man sich ehrlich machen. Esse ich auch gerne Fleisch. Ich esse auch für meinen ich esse auch nach wie vor Fleisch. So, also muss ich auch dafür sorgen, dass die Wertschöpfung auch hier vor Ort bleibt. Wenn wir hier Tiere, wir reden ja auch über Tiertransporte über weite Strecken, wollen wir auch nicht. Wenn wir hier Tiere produzieren, müssen wir auch die Möglichkeit haben, die Tiere hier auch entsprechend zu schlachten und in die Verwertung und die Wertschöpfungsketten einbringen zu können. Und wenn so eine, ich sag jetzt mal, eine Bürgerinitiative kommt, dann ist es schon eine Herausforderung dagegen oder dagegen zu argumentieren, weil sie wollen das erstmal alle nicht und finden das ganz schlimm, dass da Tiere getötet werden. Aber da muss man schon darauf eingehen, muss sagen, was möchte ich denn für die Zukunft essen und wovon will ich leben? Und da muss man auch so ehrlich zu sich sein.
Und dann trotzdem die 5 Steaks für 3,99 im Discounter.
Genau so. Ne? Und man kann ja heute, und das Schlimme ist heute, dass wir, der Schlachthof in Bernburg ist nicht gebaut worden. Aber wir erleben heute, dass wir schon gerade in der Fleischindustrie Produktion verlagern. Wir verlieren hier immer mehr schweinehaltende Betriebe in Deutschland. Dafür wird die Produktion in Spanien immer weiter aufgebaut. Wenn man sich Spanien heute anguckt, weiß man, dass es in Spanien wesentlich wärmer ist wie bei uns. Also werden die Tiere unter ganz anderen Bedingungen gehalten, wie sie hier in Deutschland in den Ställen jetzt zurzeit stehen. Und die Anforderungen eigentlich an Tierwohl, die sind so teuer, wenn wir mit unserem Gutmenschentum also Tierproduktion so gestalten wollen, dann wird das eine sehr teure Produktion und dann können wir wirtschaftlich mit der Produktion in Spanien nicht mithalten oder vielleicht in Rumänien oder gehen wir noch weiter in die Ukraine oder wie auch immer, wo nachher die Produktionen entstehen können und dann kann man das fertige Produkt nach Deutschland transportieren. Aber wir können nicht mehr sehen, wie die Tiere tatsächlich gehalten werden, haben auch keinen Einfluss mehr darauf.
Aber die Frage, wie wollen wir uns in Zukunft ernähren, ist ja eine reelle Frage auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. Also ein ganz einfaches Beispiel, Kühe stoßen viel CO2 aus, also auch vor dem Hintergrund nicht ganz irrelevant. Mal spitz gefragt, was spricht denn dagegen, einfach die Tierhaltung zurückzufahren und sich andere wirtschaftliche Felder zu erschließen, wie sicher zum Beispiel auch bei der Energiewirtschaft ergeben?
Ja, das wäre so schön, wenn das alles so einfach wäre. Aber ich sage jetzt mal, wir haben in Deutschland 30% unserer Fläche sind Grünland, Grasfläche. Wie wollen Sie die Grasfläche verwerten? Wenn wir Nahrungsmittel damit produzieren, geht das nur über den Tiermagen, indem es gerade die Wiederkäuer, Kühe oder Schafe entsprechend verwerten. Sie leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz und zur Biodiversität, weil sie durch die Beweidungsform gerade selektiv, der Schaf mag lieber, nimmt erstmal die Kräuter weg, die es gerne isst und dann selektiert es nachher die anderen Dinge noch oder auch die Kuh isst bestimmte Gräser und sie haben dadurch die Möglichkeit, dass viele Kräuterarten oder gerade Grasarten dann auch in der Vielfalt erhalten bleiben. Das geht nur über die Beweidung von Grünland. So, und sie brauchen die Tierproduktion auch, weil alles ist nicht immer alles, was wir an Getreide produzieren, ist brotgetreidefähig. Wenn man gerade an den letzten Sommer denken, der in der Getreideernte immer wieder mit Regen unterbrochen wurde, das führt dazu, dass das Brotgetreide die Qualität verliert. Jeder Tag Regen, der dazukommt, sorgt dafür, dass der Eiweißgehalt runtergeht und die Backqualitäten schwinden. Und wenn Sie nachher das Getreide nicht mehr als Brotgetreide verwerten können, dann brauchen Sie die Verwertungsmöglichkeit über den Tiermagen oder über die Verbrennung zu Bioethanol. Aber es geht dann für die pflanzliche Produktion, für die Nahrungsmittelproduktion verloren. Also man braucht immer den Ausgleich auch, dass man mit den Nahrungsmitteln, die wir produzieren, die nicht für die Nahrung geeignet sind, dass wir sie noch über den Tiermagen verwerten können und dadurch auch Nahrungsmittel produzieren über die Tierproduktion.
Könnte man aber jetzt auch noch wieder einen Schritt weitergehen und hinterfragen, ist es denn noch das Getreide, das hier wachsen soll und muss? Oder ist auch vor dem Hintergrund des Klimawandels vielleicht irgendwann mal die Melone interessant für Sachsen-Anhalt?
Das hängt immer davon ab, wie sich das Klima ändert, ob die Melone auch tatsächlich auf Dauer dann, sage ich mal, auch eine Chance hat, hier ertragsmäßig so da zu sein. Also es entwickelt sich ja etwas, gibt so ein paar Sorten, die da sind, aber es wird nicht die Hauptnahrungsgrundmittel, die wir haben, über Weizen. Also wir haben also das erste Grundnahrungsmittel, was wir haben weltweit, ist der Reis, dann der Weizen, Mais und die Kartoffel. Und da wird sich nichts dran ändern. Die brauchen wir nach wie vor. Und wir, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir sind in einer Gunstregion in der Welt unterwegs und wir können mit dem zur Verfügung stehenden Wasser immer noch am effektivsten Weizen produzieren hier in Europa. Und Weizen ist eins der wichtigsten Grundnahrungsmittel, die wir auf der Welt haben. Und das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Wir können zwar auch gerne uns über Hirse unterhalten, über Erbsen unterhalten, aber die Schwierigkeit ist immer diejenige, ich muss für die Produkte, die alternativ zur Verfügung stehen, den Markt haben und ich muss für den Landwirt auch eine Betriebswirtschaftlichkeit darstellen können, dass er davon auch existieren kann. Wenn die in der Konkurrenz zu Weizen oder Mais den Ertrag nicht bringen und die Qualitäten nicht sicherstellen und ich den Markt dafür nicht habe, werden immer Weizen und Mais die überragenden Produktionsgüter sein, die wir hier anbauen müssen.
Ich würde mich über Melonen aus Sachsen-Anhalt freuen, davon abgesehen. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Tieren. Die Werbung, auch vom Bauernverband, auch von Bauernbetrieben selbst, die suggeriert ja immer so ein bisschen, die Kuh grast den ganzen Tag friedlich auf dem Deich und die Sau spielt fröhlich mit den Ferkeln im Schlamm. Wir wissen alle, die Wahrheit sieht meistens ganz anders aus. Wie steht's denn um das Tierwohl? Muss da noch was passieren? Wie sind wir in Deutschland? Sind wir in Deutschland eher Spitzenreiter oder Schlusslicht, wenn wir das mal vergleichen?
Wir sind in Deutschland Spitzenreiter, wenn wir uns über Tierwohl unterhalten. Wenn Sie in Deutschland, gerade in Sachsen-Anhalt, in die Kuhställe heute gehen. Und Sie kennen die noch aus DDR-Zeiten. Wir haben ja heute noch alte Ställe aus DDR-Zeiten. Die sind aber umgebaut worden, so dass die Kühe sich wesentlich freier bewegen können und haben alle Möglichkeiten, sich auch entsprechend wohlfühlen zu können. Dann muss man sagen, wenn eine Kuh eine gute Milchleistung gibt, dann fühlt sie sich auch wohl. Das gehört auch dazu, weil so eine Kuh ist wie so ein Hochleistungssportler. Wenn sie dann, sie braucht alles zum Wohlfühlen, sie braucht aber auch alles an Nährstoffen, was ihr zur Verfügung steht, um so eine Leistung überhaupt bringen zu können. Sie muss eine hohe Milchleistung geben, damit sie betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Und sie muss eine hohe Milchleistung bringen, wenn sie so wenig wie möglich CO2 ausstoßen soll. Na, so, das ist das eine. Wenn wir uns über die Schweine unterhalten, die Sau, die draußen im Dreck liegt und die Ferkel da spielt, das ist ein schönes Bild und lässt sich auch so gestalten, ist aber nicht für die Masse dann geeignet, weil dann geht's auch in die Seuchenproblematik hinein. Wir müssen auch immer gucken, der Organismus der Schweine ähnelt sehr stark unserem eigenen Organismus. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Tiere so gesund halten, dass wir nicht in die Lage versetzt werden, sie unnötig mit Medikamenten versorgen zu müssen, mit Antibiotika beispielsweise. Wir haben die Diskussion ja vor 20, 30 Jahren gehabt, dass da zu viel Antibiotika eingesetzt worden sind. Und wir haben das in den letzten 30 Jahren so weit abgebaut, dass wir heute in den Großteil der Ställe darauf verzichten können. Und das ist ein großer Erfolg eigentlich der Landwirtschaft mit der Wissenschaft zusammen über die Haltungsform der Tiere, das so weit nach unten runter dividieren zu können.
Das heißt ja jetzt aber im Umkehrschluss, wenn wir in Deutschland so hohe Standards haben und andere Länder haben die nicht, wäre das jetzt auch so eine Forderung, wir kommen gleich noch zu den Forderungen, aber jetzt schon mal so vorab an die EU zu sagen, macht da bitte mal einheitliche Standards oder vielleicht sogar an eine übergeordnete Variante, weil selbst wenn die EU hohe Standards hat, gibt's die vielleicht in asiatischen Ländern, in südamerikanischen Ländern noch lange nicht.
Ja, also das wäre schon mal wichtig, dass wir sie auf europäischer Ebene in einem einheitlichen Standard haben. Müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass das auch dann uns Verbraucher immer etwas kostet. Wenn wir die Standards nach oben heben, kosten uns die Lebensmittel, die wir auf dem Standard haben wollen, auch mehr Geld. So, dann brauchen wir natürlich auch den Schutz der Grenze nach außen. Und das ist immer ein viel diskutierter Punkt. Ich sage jetzt mal Mercosur-Abkommen, ne, mit den südamerikanischen Ländern. Wir als Deutsche, wir leben eigentlich von der Industrie, von der Autoindustrie als Schlüssel unserer Wertschöpfung und auch vor allen Dingen unseres Wohlstands. Wir erwarten, dass die Welt unsere Autos kauft. Wir erwarten, dass die Welt unsere Ersatzteile für die Autos kauft, dass das immer so weitergeht. Aber die Welt sagt dann auch, wenn wir eure Autos kaufen, wollen wir euch auch was liefern im Gegenzug, weil nur bezahlen können wir nicht. Also wir wollen auch die Produkte, die wir im Überfluss haben oder wo wir der Meinung sind, dass wir die gut produzieren können, wollen wir euch liefern. Und das sind zum Beispiel dann auch Lebensmittel. Jetzt stellen wir bewusst den Anspruch, sie müssen aber den gleichen Standard erfüllen wie hier in Europa oder wie in Deutschland. Und da wird's dann kritisch. Das ist eine Aushandlung zwischen den Außenministern, wie sie denn die Bedingungen für die einzelnen Produkte dann entsprechend auf den Weg bringen. Und das ist dann eine große Forderung der Landwirtschaft, dass sie sagt, wenn landwirtschaftliche Produkte in Europa eingeführt werden, dann bitte zu gleichen Standards, wie wir das hier auch haben.
Um das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, weil ihr könnt uns auf mz.de und volksstimme.de übrigens auch sehen, wie wir mit Olaf Feuerborn hier sitzen, mal ein bisschen greifbarer zu machen. So der Standardartikel ist ja so ein Kilo Hack. Glückliches Schwein, glückliche Kuh, was müsste ein Kilo Hack kosten?
Also ich sag mal, das müsste heute schon, wenn es dem Standard entspricht, müsste ein Kilo Hack irgendwo die 10, 12 Euro kosten.
Was ist gerade aktuell der Standard?
Es ist ganz unterschiedlich, wo Sie hingehen und einkaufen. Also Sie können das heute zwischen 3 und 8 Euro irgendwo kaufen.
Zum Abschluss haben wir ja mit all unseren Gästen die Aufgabe, eine Forderung oder Forderungen an die kommunalen Parlamente, ans Europäische Parlament zu stellen, aus der Sicht, wo wir Sie heute eingeladen haben. Das ist als Präsident des Landesbauernverbandes. Was haben Sie uns mitgebracht? Was soll sich in den nächsten Jahren ändern mit den neuen Vertretern in Europa und vor Ort?
Also wir erwarten uns von Europa, dass wir tatsächlich eine Politik machen, wo wir uns nicht über zusätzliche Auflagen unterhalten. Wir wollen auf freiwillige Lösungen setzen. Es geht ja um Artenschutz, Biodiversität, wo wir auch in der Vergangenheit vielleicht gelernt haben, man muss beides in Einklang bringen, wenn wir unsere Natur auch erhalten wollen. Wir setzen da aber immer auf die Freiwilligkeit. Wir als Landwirtschaft haben in den letzten 10 Jahren auch enorm dazugelernt, weil wir uns auch dort engagiert haben, haben gesagt, wir können mit eigenen Lösungen auch Vorschläge machen, wie wir Biodiversität steigern. Aber bitte lasst uns das so machen, mit Naturschützern gemeinsam überlegen, was sind vernünftige Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen können. Wenn wir das über Freiwilligkeit und mit Anreizen finanziell auch unterstützen, kommen wir da wesentlich weiter, als wenn wir von oben restriktiert werden und auch mit Gesetzen und Verordnungen dahin geführt werden. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen die Freiwilligkeit und dann können wir auch einiges umsetzen. Das ist der Weg für Europa. Ebenso setzen wir das auf kommunaler Ebene um. Wir brauchen die Landwirtschaft viel für die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Wir sind in Katastrophenfällen immer einsatzbereit, sei es im Hochwasser. Wir erinnern uns an die Feldbrände oder die Waldbrände, die wir in den letzten Jahren haben. Da geht es nie ohne Unterstützung der Landwirtschaft. Und wir sind immer zur Stelle, auch wenn es im ländlichen Raum irgendwo um Hilfestellung geht, ist Landwirtschaft immer da und einsatzbereit. Deswegen brauchen wir auch die breite Unterstützung auch in den kommunalen Parlamenten, weil ganz einfach mit der Landwirtschaft ins Gespräch kommt, ohne gleich mit Restriktionen zu drohen, sondern zu sagen, wie können wir was abstellen, wie können wir das schneller auf den Weg bringen. Und vor allen Dingen brauchen wir kürzere Wege. Ich sage jetzt mal, das, was die Landwirtschaft gerade bewegt, wenn wir über Tierproduktion und Tierwohl reden, dann wissen wir, müssen auch dort in neue Stallbauten investieren. Aber es kann nicht sein, dass wir heute, wenn wir eine Baugenehmigung für so ein Projekt stellen, dass wir da heute 5 bis 7 Jahre brauchen, bis wir überhaupt so einen Stall in Produktion nehmen können. Das geht in der heutigen Zeit nicht mehr. Wir müssen heute wissen, wenn wir heute einen Bauantrag stellen, in 2 Jahren können wir produzieren. Dann ist das noch betriebswirtschaftlich darstellbar und wir brauchen eine Planbarkeit, dass wir wissen, 20 Jahre können wir, wenn wir heute eine Investition, eine Entscheidung treffen, in eine richtige, wichtige Produktionsrichtung zu gehen, brauchen wir die langfristige Perspektive, wie wir auch damit auf Dauer produzieren zu können, ohne damit rechnen zu müssen, in 5 Jahren kommt eine neue Auflage und ich weiß gar nicht, ob ich den Stall oder das, was ich jetzt investiert habe, da noch so benutzen darf.
Also egal ob Europa oder kommunal, lassen Sie es uns mit dem Wort zusammenfassen, Bürokratieabbau.
So ist es, ganz einfach ausgedrückt.
Super, dann bedanken wir uns bei Ihnen, Herr Feuerborn, für den Einblick in die Landwirtschaft und wir hören uns wieder am 17. Mai und dann geht es um Kinder. Wir haben den Malte Gerken zu Gast von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und werden mit ihm über den Nachwuchs sprechen, über Erzieher, über Schulen und vieles mehr.
Und wenn euch das interessiert, naja, dann schaltet einfach wieder ein. Überall, wo es gute Podcasts gibt und auf mz- und volkstimme.de. Wir würden uns freuen.
Und ihr könnt uns auch abonnieren, dann kriegt ihr immer eine kleine Info, wenn eine neue Folge online ist. Bis dann. Ciao.